Ich habe für diesen Sonntag einen passenden Bibelabschnitt herausgesucht und der steht im Titusbrief. Jetzt seien Sie nicht so furchtsam, Sie finden es in Ihren Bibeln, Ihre Nachbarn helfen Ihnen auch. Das ist am Ende der Paulusbriefe nach den Timotheusbriefen, Titusbrief vor den Petrusbriefen und vor dem Hebräer, vor dem Johannesbrief, also am Ende der Paulusbriefe, Titus. Wir haben jetzt verschiedene Seitenzahlen. Titus 3, Vers 3 bis 8. Das habe ich ausgewählt, weil da das Wort Wiedergeburt vorkommt. Steht ja dann öfter im Neuen Testament noch von der Neugeburt, aus Gott geboren sein, besonders in den Johannesbriefen. Aber dieser Abschnitt ist wichtig, weil er uns auch zeigt, wie man das dann lebt in der Welt, im praktischen Alltag. Titus 3, Vers 3 bis 8. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar, und lebten in Bosheit und Neid. Ja, schön, wenn man sagen kann, das liegt zurück, das kann ich in der Vergangenheitsform sagen. Ich lebte. Waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten. Haben wir natürlich auch getan, neben manchen Bosheiten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben des ewigen Lebens würden. Nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Herr, lass uns das alle auch erfahren. Amen. Die letzten wunderbaren Frühlingstage, die habe ich auch genossen. Es war doch herrlich, wenn man da diese Blüte sah und dann den Sonnenschein und dann in die Wärme hinausging. Wenn man da morgens aufstand, ja, hoffentlich ging es Ihnen auch so, dass Sie sagen konnten, ich fühle mich wie neugeboren, herrlich zu leben, alles wunderbar. Aber wenn man dann heute Morgen durch die Pfützen geht, obwohl ja die Natur dringend den Regen braucht, dann fühlt man sich nicht mehr so schnell wechseln Gefühle. Und es geht heute Morgen nicht darum, dass wir uns fühlen wie neugeboren, sondern dass wir wirklich wissen, gibt's denn das richtig, neugeboren werden? Neugeboren werden. Ich gebrauche nicht so gern das Wort der Wiedergeburt. Das ist heute leider missbraucht durch viele Religionen, die was ganz anderes damit aussagen. Die meinen mit Wiedergeburt ein ganz schweres Verhängnis, das ihrer Meinung nach auf der Menschheit lastet, nämlich dass Menschen an ihrer Existenz durch Jahrtausende tragen müssen und nie an ein Ende kommen. Sie müssen immer wieder und wieder zurück auf die Welt und sich neu unter Schuld beugen und abtragen. Und sie kommen nicht hoch und sie kommen nicht weiter, sondern sie sind verdammt, wiedergeboren zu werden, so ist im Buddhismus. Aber Jesus meint was ganz anderes. Wir Christen können das ja nie akzeptieren, eine solche Lehre von der Seelenwanderung, weil wir wissen, jeder Mensch ist einzeln von Gott geschaffen, unverwechselbar, hineingestellt in die Zeit. Da spricht Jesus davon, dass Neugeburt geschehen kann. Heute, jetzt, Neugeburt. Dass ein Mensch aus seinem alten Leben heraustritt und ein völlig verwandelter Mensch wird. Da möchte man protestieren und sagen, stopp, jetzt hör mal auf. Also in der Predigt sind wir manches gewohnt, ohne Widerspruch zu ertragen, aber pass mal auf. Wir haben in den letzten Jahrzehnten durch die Wissenschaft der Psychologie ganz neu verstehen gelernt, wie der Mensch geprägt ist durch viele, viele Dinge, die ihn bis ins Unbewusste hinein prägen. Das sind frühkindliche Fehlerziehungen, das sind Verhaltensformen, die ihn schädigen. Mit denen muss ein Mensch leben. Da können sogar Dinge sein, die zurückgehen auf das Erbe der Eltern. Das kann man ja gar nicht ergründen, was noch im Unbewussten allem an Prägungen und Wesenseigenarten drin ist. Und wenn wir heute Böses tun und uns fehlverhalten, dann hat das einen Grund in unserem Wesen, unserer Seele, in unserem Innersten. Und dann wissen wir doch, dass ich mit meinen Prägungen und Belastungen und Eigenheiten leben muss. Ich muss mich annehmen, ertragen, auch wenn mir schwer fällt. Ich muss mein Leben unter dieser Last weiterführen. Und Jesus sagt dennoch, es gibt eine Neugeburt. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Jetzt will ich ganz einfach fragen, wo, wie, was? Also, wo passiert denn sowas? Erklär mir das mal. Wo passiert so eine Neugeburt? Gehen wir nochmal zurück in die Antike. Da war das genauso, dass die Menschen das mit Kopfschütteln gehört haben. Und ich wollte auch immer wieder, dass sie im Gottesdienst merken, da wird uns etwas zugemutet, was nicht in unseren Kopf reingeht. Etwas vollständig Neues, etwas anderes, was nicht irgendwo von uns ausgedacht wird. Damals gab es auch die Erwartung einer Neugeburt, aber sie wurde meist in okkulten Religionspraktiken gesucht. Damals drangen in die römisch-griechische Welt diese antiken persischen Mysterienreligionen. Und es war dann in Griechenland verbreitet, dass sich Menschen in großen Zeremonien in ein Grab legen ließen. Stunden in diesem Grab lagen und über ihnen wurde ein Opfertier geschlachtet. Und dann haben sie dieses Ochsenblut getrunken und dann sind sie rausgekommen und sagen, ich bin ein neuer Mensch. Die Sehnsucht nach Erneuerung war so groß. Sie spürten, nicht durch die Philosophie, nicht durch neue Denken verändern wir uns, sondern irgendetwas Geheimnisvolles, Mysteriöses muss mit uns passieren. Und sagt uns die Bibel, nicht in irgendeiner okkulten Religionspraxis geschieht die Erneuerung meines Lebens. Scheint ja in unseren Tagen so, dass viele Menschen wieder ganz aufgeschlossen sind für solche Seelentrips, dass man da sagt, komm, mach da mit und lass dich hineinnehmen und da wirst du etwas Überirdisches erleben und das verändern dich. Wo geschieht Neugeburt? Wo du dem auferstandenen Jesus begegnest? Ja, wie? Jesus lebt ja wirklich. Er ist ja eine Person, auch wenn wir ihn nicht sehen. Sie stehen vor ihm und wo sie begreifen, Jesus ist Herr und sie nehmen ihnen ihr Leben auf, da sind sie ein neuer Mensch. Da ist auf einmal Jesus in der Mitte ihres Lebens und nicht mehr ihr Ich, ihre Wunschwelt, ihre Gedanken, ihre Fantasien sind beherrschen, sondern Jesus will das Steuer ihres Lebens in die Hand nehmen. Und da wird etwas neu, vollständig neu, ein ganz tiefer Einschnitt ist das. Paulus beschreibt das dem Titus gegenüber so und sagt, wir waren ja früher auch unverständlich. Im Vers 3 haben sie es. Es hat mich jemand daran erinnert, ich soll mir die Bibel zur Hand nehmen lassen, wenn sie schon so nett sind und sie aufschlagen. Da steht es doch, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Das prägt doch unser Leben. Und wir spüren ja, wie stark uns das zeichnet. Man kann ja diesen unheimlichen Sogkräften in sich überhaupt nichts entgegensetzen. Wenn uns die Leidenschaft reißt, wenn uns das Temperament jagt, Wenn uns plötzlich das Böse reitet und wir müssen das einfach tun, ist manchmal ein entsetzlicher Anblick, wenn man das so beobachtet. Da ist ein Mensch und der will wirklich raus aus einer ganz dunklen Gebundenheit. Aber im ersten Blick ist doch schwach wie ein Opferlamm und läuft wieder diese alte schiefe Bahn. Er kann gar nichts tun, er ist gerissen, er geht einfach seinen Gefühlen nach und lässt sich treiben. Bis zu dem Punkt da, wo einer Jesus begegnet. Und ich möchte das jetzt ganz klar sagen, weil das selbst unter vielen Christen nicht mehr klar ist. Das ist der entscheidende Punkt der Lebenswende, wo Menschen Jesus in ihr Leben aufnahmen. Wirklich Jesus, es geht nicht um theologische Formeln, wo Jesus in unserem Leben König und Herr ist. Zurzeit gibt es einen Bestseller auf dem Buchmarkt. Das ist das Büchlein Rocky. Und das lesen ja unsere jungen Leute so gern. Die Konfirmanden saßen da und hörten die Kassette. Und sie ergreifen, das war so einer auf der Reeperbahn mit ganz tätowiertem Gesicht, unheimlich, mit so einer Punkerfrisur. Schon über 50 Jahren, der rockte mit Udo Lindenberg, müssen Sie mal von Ihren Enkeln erzählen lassen, wer das ist, rockte der oben auf der Schaubühne und da, der stand in der Zeitung oben, Rocky, der war der Kommandant der Punker und Rocker. Und er stand bei einer Straßenversammlung in St. Pauli und da legt ihm einer dieser jungen Christen die Hand auf die Schulter und sagt, wie zerrissen muss es in dir sein, wenn du so aussiehst. Sah ja aus wie ein Gespenst mit dieser ganz tätowierten Haut. Man kann das kaum ansehen auf dem Foto. Und dann sagt der die Hand da drauf legt, der sagt nicht Rocky zu ihm, sondern sagt Gerhard. Der kannte seinen Namen, Gerhard Bauer hieß der richtig. Und das hat diesen Mann umgeschmissen. Und dann folgten Wochen, bis dieser Rocky niederkniet und Jesus in sein Leben aufnimmt. Und jetzt müssen Sie sehen, wie das auf einmal in atemberaubender Schnelligkeit ging, wie der Mensch sich verändert, was da neu wurde. Das war ein Schlägertyp, der mit Gewalt umging, der plötzlich voller Liebe und Güte war. Das kann kein Mensch aus sich heraus produzieren. Das Wunder, das geschieht. Jetzt wollen wir uns nicht an der Geschichte von Rocky erbauen, sondern was könnte erst aus deinem Leben werden, wenn du wirklich den auferstandenen Jesus jetzt einlässt in dein Leben? Bei uns ist doch auch so, dass wir eine Maske tragen. Wir leben ein gespieltes Leben und das ist alles nach außen hin so ein Theater und wir wollen irgendwas darstellen. Und was ist denn das Leben, das wir suchen? Das neue Leben liegt doch darin, dass ich merke, Jesus liebt mich. Und wenn ich den Punkt gefunden habe und ich weiß, ich habe eine Lebensfülle da, ganz gleich, ob ich heute sterbe oder in 10 Jahren und ich darf mich freuen, dass Jesus mich angenommen hat, da kommt diese Ruhe in ein Leben hinein. Da ist dieser Kampf weg, dieses Ringen. Ich muss nicht dauernd streben und suchen und dies und jenes erst noch in mein Leben hineinnehmen. Christus gibt das Leben, das erfüllte, reiche Leben. Ich darf die Augen aufmachen und den Augenblick, das Heute nehmen und leben. Ich muss nicht mehr mein Ich verwirklichen, sondern ich darf weitergeben von dem, was ich empfangen habe. Also wo passiert das, wo Menschen Jesus begegnen? Da aber erschien die Freundlichkeit und Menschlichkeit, Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes. Da entdeckt man, wo neues Leben beginnt, wenn uns Jesus begegnet in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit. Ostern spielt sich ja für viele Christen auf dem Friedhof ab. So war es auch, dort waren die verheulten Frauen im Grab gestanden und sie entdeckten, der Grabstein ist weggesprengt. Ist auch schön, wenn wir jetzt auf die Friedhöfe gehen und an den Gräbern stehen und sagen, nein, Tod, das ist nimmer das Thema. Die, die in dem Herrn Jesus sterben, die leben. Und wir brauchen uns nicht ängstigen lassen, sondern das Leben ist das Thema. Aber jetzt ist noch wichtig, nicht nur so ein Friedhof ereignet sich das, sondern heute, wo Jesus in unserem Leben herrscht, da beginnt der Durchbruch, genauso wie an den Gräbern. Da will Jesus das Neue beginnen lassen. Jetzt eine andere Frage. Wie geschieht das? Wie geschieht das? Wir haben ja als pflichttreue Leute ein unbegrenztes Vertrauen zu unserem Willen. Wir sagen, man muss bloß wollen, man muss sich bloß mühen, man muss sich bloß anstrengen, man muss sich bloß dahinter klemmen. Dann haben Sie in der Erziehung doch auch immer so zu Ihren Kindern gepredigt, nicht? Du musst bloß wollen, dann schaffst du es gut. Aber seien Sie mal bei sich ehrlich, hat das bei Ihnen funktioniert? Ein Stück weit können Sie einige Dinge steuern, aber da, wo das Böse in Ihrem Leben da ist, nicht. Sagen Sie das bitte nie, wenn einer kämpft mit einer Suchtabhängigkeit, du musst bloß wollen. Sie treiben ihn viel tiefer in die Verzweiflung hinein. Kämpfen Sie mal gegen Ihre Lieblosigkeit an oder gegen Ihren Hochmut oder gegen Ihre Empfindlichkeit, dann wissen Sie, wie schwer das ist. Es wird eigentlich immer verkrampfter. Und die Bibel hat ja recht, dass wir unser Wesen gar nicht ändern können. Die Bibel gebraucht ein schönes Bild und sagt, ein Leopard kann auch nicht sein Fell ändern. Ein Zebra kann nicht sein Fell ändern durch Willen. Das hat einfach seine Streifen auf dem Fell. Du kannst deine Hautfarbe nicht ändern. Du hast sie. Du musst damit leben. So wenig können wir das Böse weglegen, weil das uns angeboren ist. Das ist Teil unseres Wesens. Wir tun es. Wir sind hineingezwungen. Ja, also dann muss man ja auch sagen, dann gibt es keine Neugeburt. Nur durch ein großes Wunder, und davon spricht ja Jesus, von einer Neugeburt, die er wirkt. Und eine Geburt, die kann man nicht selber machen. Ein Baby kann bei der Geburt gar nichts machen, höchstens noch Querlage besorgen. Aber mithelfen kann es gar nichts. Die Geburt geschieht an einem, sie ist außerhalb von unserem Willen. Man wird geboren, sie ist passiv. Und die Neugeburt, das neue Leben in Christus, das kann nur Christus bei uns machen. Wie? Und wieder steht's da. Nicht um der Werke unserer Gerechtigkeit willen, nicht weil wir uns so gemüht hätten oder weil wir uns so eifrig drum gearbeitet hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Durch das Bad der Wiedergeburt. Es war ein unverdientes Geschenk, das man einfach angenommen hat. Ja, wie? Jetzt muss ich zuerst noch was klarrücken, weil viele Leute behaupten unter den Christen, da sei die Taufe gemeint. Also wenn das so geschehen würde, dass man einfach Säuglinge tauft und dann sagt, jetzt sind sie wiedergeboren, bitte, das ist nicht württembergische Kirchenlehre. Nach Johannes Brenz bestimmt nicht. Ich weiß, dass in vielen Kirchen der lutherischen Bekenntnisse so etwas gelehrt wird. Es ist fatal. Sie können an der Neugeburt ja gar nicht teilhaben ohne Glauben. Sie können doch ohne Glauben keine Gemeinschaft mit Christus haben. Die Taufe kann mir es nur groß machen. Sie kann mir es nur anbieten. Ich möchte gar nicht die Taufdiskussion machen. Vielleicht ist manchmal auch eine Erwachsenentaufe eine Tradition. Das ist immer eine Gefahr. Wenn es ein Wasserproblem wäre, dann müssen wir nur mehr Wasser in die Gemeinden reinlassen und wir hätten Erweckung. Dann hätten wir mehr geistliches Leben, mehr Neugeburt. Das ist kein Wasserproblem. Nach der Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt. Das meint ja auch Jesus mit dem Wasser und Geist, meint Jesus. Reinigung und Geistempfang. Die beiden gehören dazu. Mit dem Reinigung, mit dem Wasser ist die Reinigung gemeint. Muss man mal in dem Büchlein bei Rocky nachlesen. Schade, dass wir nicht mehr so viel am Büchertisch haben. Wie der sagte, ich musste alle Übeltaten meines Lebens auf den Zettel schreiben. Und nur so habe ich es losbekommen. Das musste vor Gott als Unrecht raus und dann war ich frei. Ich hatte so viele Dinge, die jetzt auf mir lasteten. Die Vergebung Gottes, die hat diese Veränderung in diesem Menschen geschaffen. Also gerade die Reinigung, das ist so wohltuend. Eine Beichte bei Gott ist nichts Bedrückendes mehr, auch in der Gegenwart von Menschen. Sondern das macht uns frei, wenn wir Sünde beim Namen nennen und sagen, das war nicht recht. Da werde ich frei. Und deshalb ist es unnütz, wenn wir dann uns immer wieder jetzt festranken in einer Taufdiskussion. Sicher leiden wir unter Not der Taufe. Aber das Wichtige ist doch, dass die Erneuerung geschieht. Und das geht auch ohne Wasser. dass ich vor Gott meine Sünde bekenne und den Geist Gottes empfange und ein neuer Mensch werde. Durch das Lossagen von dem Alten und das Hergeben des Unrechten, das in meinem Leben ist. Und dann ist wunderbar, dass der Geist Gottes Raum greift in unserem Leben. Christus wohnt in mir. Sie können das auswechseln, ob Sie sagen, der Geist Gottes kommt oder Jesus kommt. Das ist jedes Mal das Gleiche. Der Geist kann nur Jesus groß machen. Und wo der Geist Gottes ist, ist Jesus. Wo Jesus ist, ist der Geist Gottes da. Und ich kann das wissen, dass er in mir wirkt und er mich treibt und er mein Leben erfüllt und umwandelt. Da, wo überhaupt Raum hat in mir, wo er einkehren darf, wo ich sagen kann, Jesus, du bist von den Toten auferstanden. Jetzt komm in mein enges Herz hinein. Da drin ist es so blockiert. Du kannst mir ein neues fleischernes Herz geben, eine neue Wesensart. Ich leide so an mir. Mach mich zu einem neuen Menschen. Du bist so stark und mächtig. Du hast einst diesen Felsen vom Grab weggeschleudert. Du kannst mein enges Herz weit machen und erneuern. Jetzt noch ein letztes. Was geschieht da? Also wo es passiert, vor dem Auferstandenen, das hatten wir. Wie das passiert, dass man es nur empfängt, aus Barmherzigkeit. Was passiert denn da? Ja, kann man denn das sehen, die Neugeburt? Vor 20 Jahren genau gab es in unserer Landeskirche einen furchtbaren Streit. Da hat irgendwo in einem kirchlichen Gremium irgendwo ein lieber Mensch gesagt, es sei ja eigentlich die Frage, dass man wieder die Leute darauf prüfen müsste, ob sie wiedergeboren sind. Und daraufhin ist sofort ein Präsident unserer Landeskirche zurückgetreten. Es sei unerlaubt, dass man überhaupt fragt, Wiedergeburt. Wahrscheinlich war das gar nicht mehr bekannt, dass das in der Bibel steht, Wiedergeburt, Neugeburt. Nun ist das natürlich sicher schwierig, wenn wir da so die anderen über den Daumen peilen und sagen, der ist wiedergeboren, der ist nicht wiedergeboren. Das ist ja nicht unser Urteil. Der Herr prüft die Herzen. Aber selber müsste man es doch wissen, bin ich neugeboren? Ich gestehe freimütig, dass das ein lebenslanger Prozess ist. Ich bin immer noch am Geborenwerden. Und ich sehe von Jahr zu Jahr mehr, wie umfangreich das ist. Aber man kann mal anfangen. Sagen, ich will neugeboren werden. Ich will Christus aufnehmen, mein Leben. Und das muss man schon wissen. Ob man selbst in seinem Leben Herr sein will oder ob man Jesus Raum gibt. Und da hat mich an diesem Abschnitt bei Paulus jetzt gepackt, wie er dem Titus deutlich und sichtbar macht, wie man Wiedergeburt sieht. An was sieht man denn das? Nicht in den frommen Sprüchen, nicht an den gläsernen Augen, nicht an der Frisur, nicht an der Rocklänge. Steht nichts da. Sondern die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes prägt Menschen, das Wiedergeburt. Das muss ihr Hund merken, ob sie wiedergeboren sind. In der Wohnung, wie sie mit ihm umgehen, verstehen Sie? Das müssen die Tiere merken, aber die Menschen natürlich auch. Die Kinder im Haus müssen merken, ob der Vater wiedergeboren ist. Nicht, dass der fehlerlos ist, wir werden ja immer wieder seufzen und dann immer mehr merken, Mensch, was bin ich bloß für ein schwieriger Mensch. Bis in unsere Todesstunde hinein wird uns das umtreiben, wie wir voller Schuld und Mängel sind. Wir werden es immer deutlicher erkennen. Aber es fängt doch einmal an, dass wir uns treiben lassen vom Geist Gottes. Das ist ein Wort, das Paulus in Römer 8 gebraucht. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das sind Leute, die Gott nachschlagen, die eine Ewigkeitsprägung haben. Ich habe vorhin noch ein paar Leute angehauen und sagte, wie ist denn das? Wie habt denn ihr das an anderen Christen erlebt? Da erzählt mir dann jemand und sagt, ach, war ganz toll. Meine Mutter, die hat es ganz schwer unter ihrer Schwiegermutter und die hat sie ganz hart behandelt und nie akzeptiert. Und später, wie sie pflegebedürftig war, da war gar keine Beziehung da. Und dann nahm meine Mutter die böse Schwiegermutter ins Haus und erwies ihr nur Liebe. Die Menschen sagten, die spinnt doch. Und sie hat das Herz aufgetaut, das ist die Art Jesu. Ich könnte jetzt lauter solche Geschichten erzählen. Da erzählten mir vorhin noch vom Gottesdienst junge Leute und sagten, es hat uns Eindruck gemacht, wie wir gestritten haben ums Rollschuhfahren. Für 3 Kinder waren nur 2 Rollschuhpaare da. Da sprang die Oma in den nächsten Laden und kauft einfach Rollschuhe. Obwohl wir nur für ein paar Stunden in Ferien da waren. Die Menschenliebe Gottes, Wiedergeburt, die sichtbar wird. Und ich glaube jenen nicht, die sagen, man sieht den Geist Gottes an spektakulären, übersinnlichen Gaben. Vielleicht kann das auch mal sein, aber der Normalfall ist es nicht. Nicht in einer extremen Zungenrede sehe ich den Geist Gottes, sondern dass mein Neid und mein Hochmut besiegt wird. Dass da, wo ich so hart reagiere, plötzlich voller gewinnender Liebe bin, dass da ein Erneuerungsprozess in uns in Gang kommt. Ich will jetzt von einem Thema nicht reden. Das müssen wir eigentlich. Wie viel sich das täglich in unserer Gemeinde ereignet. Wo plötzlich Menschen, die im Streit leben und schon zum Scheidungsrichter gehen wollten, sich versöhnen und heute kommen sie wie ein Brautpaar daher. Weil Jesus was neu macht. Und das sind keine Sprüche, sondern Jesus ist der auferstandene Herr. Dass Kranke, die nicht sich damit abfinden können, dass sie nicht gesund werden, plötzlich Ja sagen. Und ganz geduldig, Jahr um Jahr, auf ihrem Leidenslager liegen. Der Geist Gottes, der mächtig wirkt und Menschen verwandelt, in die Menschenfreundlichkeit und Menschenliebe Jesu hinein. Und das ist das Größte der Menschwerdung und Auferstehung Jesu, dass wir wieder Menschen werden. Das ist ganz wichtig, dass sich daran unsere Wiedergeburt zeigt, in der Art, wie wir leben. Die Pietistenväter, die haben das früher auf anschauliche Weise dargestellt und sagten, mit der Bekehrung, da fängt eine Arbeit an dir an, die Umgestaltung deines Wesens. Und das ist dann wie wenn man ein Haus baut. Das sieht man an dem Beispiel dann schnell, dass die Pietisten meist auf der Schwäbischen Alb waren. Da sagen sie, das ist ein dünner Humus, den hebt man noch leicht aus. Aber drunter kommt der Stein, der Fels. Und wenn man da graben will, da kommt man nicht runter. Das ist so schweres Gestein, da muss man sprengen, dass das Neue wirklich Raum greifen kann. Das ist so ein schwieriger Prozess, diese Umwandlung unseres Wesens und Herzens hinein. Da, wo Christus seine Art in uns hineinprägen kann, das ist wunderbar, wenn bei Ihnen das sichtbar wird, in Ihrer Gastfreundschaft. Wie Sie sich fremder Menschen annehmen, mit ihrer Geduld, die haben sie nicht von Haus aus. Ich habe erlebt bei jungen Menschen in unserem Bibelkreis, was waren die kalt und verbittert und dann, was Jesus aus ihnen Raum gewinnt. Es gibt viele, die sagen, die Christen sind doch immer noch sehr schlechte Menschen und wenn ich die erlebe, guck mal, wie der lebt. Ich sage immer, du hättest mal sehen müssen, wie der früher war. Da hat schon die Steinbrucharbeit angefangen. Was ist da für eine wunderbare Veränderung geschehen in der Neugeburt, die Jesus an uns wirken will? Und darum geht's an Ostern. Lass doch den auferstandenen Herrn Jesus in dein Leben ein. Das prägt deine Ehe, deine Einsamkeit, dein Berufsleben, deine Gedanken, deinen Willen, deinen Umgang mit den anderen Menschen. Ach, was könnte aus deinem Leben erst noch werden, wenn du Jesus als deinen Herrn aufnimmst. Amen.